SRF 1. SRF 1.
1962 hat sich am Mount Everest ein Drama abgespielt. Drei junge Amerikaner und der Schweizer Hans-Peter Dudle haben probiert, illegal auf den Mount Everest zu kommen, und es wäre bei einem Haar zur Katastrophe gekommen. Die vier haben alles Glück von der Welt gebraucht und sie haben mit dieser Expedition Politik aufgemischt. Der Entscheid, mit drei Amerikanern illegal auf den Mount Everest zu wollen, ist nicht der einzige verrückte Entscheid im Leben von Hans-Peter Dudle. In der heutigen Sendung «Menschen und Horizonte» schaut der weitgereiste Diplomatensohn zum ersten Mal auf sein spannendes Leben und die besondere Bergsteigergeschichte von 1962 zurück. Redaktion von dieser Sendung, Tommy Dettwiller, am Mikrofon begrüßt nach herzlichst der Adrian Köpfer. Der Hans-Peter Dudle ist als erster Schweizer illegal auf der tibetischen Nordseite von Mount Everest gestanden. Das war 1962. Ganz raufgekommen sind er und seine drei amerikanischen Kollegen nicht. Aber sie haben ihren Mut, oder vielleicht müssen wir sogar sagen, ihren Leichtsinn, fast mit dem Leben bezahlt. Der Bergsteiger und Alpinist, der Hans-Peter Dudle, ist heute 76. Er wohnt am Rand von einem ruhigen Quartier in der Umgebung von Bern, in einer gemütlich eingerichteten Wohnung in einem neueren Mehrfamilienhaus. Es erinnert nichts an ein schwieriges Leben. Und schon gar nicht an die waghalsige Everest-Expedition, die ihn vor mehr als 50 Jahren fast das Leben gekostet hat. Die Mount Everest-Expedition von 1962 ist nur eine von vielen Episoden im Leben von Hans-Peter Dudle. Bevor Hans-Peter Dudle über die unglaubliche Everest-Geschichte von 1962 erzählt, schaut er jetzt auf seine ersten Lebensjahre als verwöhnter Diplomatensohn zu Beirut zurück. Es sind Jugendjahre, wo vielleicht schon manche Weichen für später ist gestellt worden. Für Tommy Dettwiller.
Ich bin 1938 auf die Welt gekommen, Beirut, als Sohn von einem Diplomat. Wir haben in gehobenen Verhältnissen gelebt. Wir haben auch Dienste aus verschiedenen Völkergruppen, die verschiedene Trachten getragen haben und auch verschiedene Geruch hatten. Das hat man ja als Kind gemerkt. Ich war behütet. Wir hatten Aussicht aufs Meer. Aber die Stimmung war schon sehr gespannt, weil der Krieg im Anmarsch war.
Einen Sonderstatus hat er also gehabt, als Kind von Schweizer Diplomaten im Nahen Osten. Es sei ein spannendes erstes Lebensjahr gewesen, aber zum richtigen Wurzeln schlagen hat es nicht gelangt. Schon gleich ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und kurz darauf ist der Vater vom 8-jährigen Hans-Peter Dudle auf Südamerika versetzt worden. Die Familie, das sei nie eine Frage gewesen, ist mitgegangen. Die Kinder hätten dazu nichts zu sagen gehabt.
1946 ist die Familie versetzt worden nach Bolivien. Wir sind nach La Paz gereist, mit dem Schiff bis Lima und dann mit einem kleinen DC-3, der nur einmal in der Woche geflogen ist, praktisch ohne Druckkabine, in einem fürchterlichen Sturm nach La Paz. Meine Mutter war dann praktisch einen Monat krank von der Höhe und von dieser Schüttlerei.
Aber mit der Zeit hat sich die Familie einigermaßen eingelebt. Im Reich der Indios. Am Leben als properer Diplomatensohn, der muss spuren, und der Sonderrolle als Schweizer in einem armen Land hat sich aber nichts geändert.
Neben dieser straffen Disziplin war natürlich das Niveau des Lebens sehr verwöhnt. Wir hatten natürlich schöne Kleider, wir hatten Spielsachen. Mein Vater hatte ein Auto, das die wenigsten damals in La Paz noch hatten. Und in dem Sinn verwöhnt, aber ein lustvolles Leben im heutigen Sinn war das natürlich nicht.
Der Hans-Peter Dudli hat sich hoch oben in den Anden zwar grundsätzlich wohlgefühlt, mit der sonderbaren Rolle der reichen Diplomatenfamilie, aber hat er nichts anfangen. Ja, es hat ihn sogar gestört.
Ich habe dann sehr schnell realisiert, dass wir mit ein paar wenigen anderen Familien eigentlich in einer künstlichen Welt leben und dass ja das Leben, das sich auf dieser unterirdischen Strasse vor unserem relativ grossen Haus abspielt, dass das nackte Armut ist, Lumpen, Bettler, mittellose Indianer. Und das ist einfach zu wenig besprochen worden. Und dadurch hatte ich dann den Eindruck, es ist im Grunde genommen verlogen, was wir hier oben machen in unserer vornehmen Wohnung. Und das hat dann in diesem Alter, ich war dann 8, 9, eine starke Abneigung gegen den Lebensstandard gekriegt, den wir dort geführt haben. Ich habe nicht viel gesagt, weil das ist nicht verstanden worden. Es ist als selbstverständlich erachtet worden, dass ich mich so benehmen muss in den Kreisen, wo ich mich bewegen tue. Und die Auflehnung war dann ganz still gewesen. Ich habe mich identifiziert mit den Dienstmeidchen, die wir hatten, wo ich sehr gute Gespräche führen konnte über das ländliche Leben, über ihren Aberglauben, über ihr Denken. Und dort habe ich dann gemerkt, der unglaubliche Unterschied zwischen der einfachen Indianerbevölkerung und der, ich kann fast sagen, hochgestochenen Lebensweise, die wir hier gelebt haben, die eigentlich in keinem Verhältnis zu Bolivien steht.
Der Hans-Peter Dudli hat den Rang irgendwie nicht gefunden. Hat sich in seiner Rolle nicht wohlgefühlt, hat den Spagat zwischen Reich und Arm nicht mögen oder nicht können oder nicht wollen machen. Und zum richtigen Wurzeln schlagen hat es wieder nicht gelangt. Der Diplomatensohn ist älter geworden, ein kritischer Jugendlicher, wie es muss sein. Aber schon mit 13 ist der nächste Knick in der Entwicklung angestanden. Basel war die nächste Station, aber allein. Die Eltern sind zu Bolivien geblieben. Eine harte Schule. Aber das hat der junge Diplomatensohn erst später gemerkt. In einer Professorenfamilie war sein neuer Platz.
Das war damals einfach normal. Alle Diplomaten im Ausland, aber auch Auswanderer, haben ihre Kinder zwecks Studium in die Schweiz zurückgebracht. Das Telefon war praktisch nicht existent oder sehr teuer. Man hat vielleicht das Telegramm gemacht. Es ist erwartet worden, dass ich jede Woche einen ausführlichen Brief als Rechenschaft schicke. Das habe ich gerne gemacht. Ich habe dort lernen, Briefe schreiben und mit der Zeit habe ich Freude gekriegt, eine Woche zusammenzufassen und bis in alle Details zu beschreiben. Das hat mir auch einen Blick auf mich selber gegeben, den ich dann später sehr oft gebraucht habe.
Immer noch hat der junge Hans-Peter Dudli gespürt. Oder er hat es einmal probiert und er war allein gewesen, auch wenn er es noch nicht gemerkt hat.
Ich habe nicht gewusst, das habe ich erst viel später gemerkt, dass ich eine versteckte Trauer hatte in mir, dass es einfach meine Eltern nicht da sind. Weil es selbstverständlich war, habe ich an dem nicht herumgestudiert.
Trotzdem ist er seinen Eltern heute dankbar.
Denn wenn sie mich hätten, sagen wir in Bolivien, zurückgelassen, wäre ich wahrscheinlich unter die Räder gekommen, wie auch viele von diesen Söhnen von Schweizern, die dort geblieben sind. Ich wäre in der Stimmung von einem weissen Herr unter Indianern, wäre ich vielleicht hochnäsig geworden, überheblich und wäre absolut nicht lebenstüchtig geworden. Die brutale Lebensschule in der Schweiz hat mich natürlich abgehärtet und ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben.
Unter die Räder kommen ist er irgendwie trotzdem. Vielleicht sogar unter die eigenen. Richtige Wurzeln, einen guten Stand hat er nicht gehabt. Und auch keine Visionen, die Kraft gegeben hätten. Der Hans-Peter Dudli hat seinen Weg nicht gefunden. Vielleicht, weil er nie neuem richtig daheim war. In der Schweiz schon gar nicht.
Das hat mich wirklich extrem geprägt. Das Ausreissen von den Wurzeln, die langsam entstanden sind. Fremde Sprache, fremde Religion, fremde Kulturen. Das hat mich fürchterlich durcheinander geschüttelt. Ich bin also, als ich 20 war, wirklich vollkommen durcheinander gewesen und eigentlich nicht gewusst, wie jetzt mein Leben weitergehen soll.
Ein junger Mensch ohne Pläne und Ziel, interessiert zwar, aber unsicher, politisch bewusst, aber ohne klare Linie und Haltung. Sein Leben sei dazumal vor allem eins gewesen.
Suche bis und mit absolut chaotisch. Ich bin praktisch durch sämtliche Fakultäten durch, habe überall einen väterlichen Professor gesucht, ein Thema, das mich begeistern könnte. Ich habe über Astronomie und Physik, Theologie, Medizin, Jurisprudenz, Sport, alles habe ich probiert und habe einfach mich selber nie gefunden, weil ich ja eigentlich wurzellos gewesen bin. Ich habe ein bisschen Trost gefunden beim Bergsteigen und habe so probiert, irgendwie einen Boden in mir selber zu finden. Aber nach 5 Jahren habe ich müssen sagen, der Versuch ist misslungen. Ich weiss nicht, wie mein Leben weitergehen soll und bin wirklich in eine schwerste Depression gefallen.
In die Berge sei er geflüchtet, vielleicht auch vor sich selber. Sich selber hat er gesucht, sei aber immer wieder auch von sich selber enttäuscht worden. Einen Ausweg hat er keinen mehr gesehen.
Ein beeindruckender und auch kritischer Blick auf das eigene Leben vor bald 60 Jahren. Wie sich der Hans-Peter Dudle kurz darauf ab in ein waghalsiges, gefährliches und erst noch illegales Abenteuer am Mount Everest gestürzt und dabei fast sein Leben verloren hat, das erfahrt ihr im zweiten Teil von «Menschen und Horizonte», gerade nach dem Jimmy Somerville. Jimmy Somerville, To Love Somebody, da bei uns auf SRF 1 in der Sendung Menschen und Horizonte. Es war 1962 in Zermatt. Der verunsicherte junge Alpinist Hans-Peter Dutle, der sich als Lehrer über Wasser gehalten hat, weiss nicht wie und warum es weitergehen soll in seinem Leben. Auf der Suche nach einem übergeordneten Sinn trifft der Schweizer Bergsteiger drei junge, wilde Amerikaner. Es ist eine folgenschwere Begegnung. Und damit ist auch eine Tür aufgegangen, die in den Tod führen konnte. Es war der Anfang von einem Stück schweiz-amerikanischer Bergsteigergeschichte, wo lang totgeschwiegen worden ist und politisch hohe Wellen geschlagen hat. Was genau zuerst in Zermatt und kurz darauf im Himalaya passiert ist, jetzt im zweiten Teil von der heutigen Sendung «Menschen und Horizonte».
Für Hans-Peter Dutle ist es, wie wenn es gestern gewesen wäre.
Also die drei Amerikaner habe ich in Zermatt getroffen. Der Jüngste war mit mir in der Jugendherberge. Es hat sich sofort ein Gespräch ergeben. Sie haben dringend einen Vierten gebraucht und haben gesagt, los, wir machen etwas Illegales, wir gehen schwarz nach Tibet, wo damals im 62 wirklich lebensgefährlich war, politisch. Und wir wollen einen Versuch machen, auf dem Everest möglichst hoch raufzukommen. Kommst du mit, ja oder nein?
Ja oder nein? Als ob es um ein Kaffee-Creme oder ein Espresso ging. Ein paar Stunden hat der junge Mann ohne Pläne und ohne konkrete Zukunft Zeit gehabt, seinem Leben mindestens für kurze Zeit eine Wende zu geben. Und er hat sich entschieden.
Ich habe gesagt, jawohl, weil ich gewusst habe, jetzt ist das die Gelegenheit, endlich fortzugehen von dieser Unsicherheit von meinem Leben und vielleicht endlich meinen Weg zu finden.
Total ab der Rolle war er, sagt Hans-Peter Dutle rückblickend.
Ja, ab der Rolle in dem Sinn, dass ich gesagt habe, jetzt ist fertig mit dem bürgerlichen Leben und jetzt lasse ich es darauf abkommen. Entweder gibt es etwas daraus oder ich gehe zu Grund. Und ich war ja sowieso drauf und dran, den Grund zu gehen. Darum war das ein schmerzloser Entscheid.
Also hat er eigentlich gar keine Wahl gehabt. Er hat schnell gemerkt, dass das ein folgenschwerer Entscheid könnte sein.
Ich habe dann schnell realisiert, dass die drei alle ein bisschen gestört sind, wie ich auch. Und ich habe gesagt, das nehme ich in Kauf. Das ist sogar gar nicht schlecht, da passe ich auch besser rein.
Vier Spinner. Der Hans-Peter Dutle wehrt sich nicht gegen diesen Ausdruck. Vier Spinner sind ein beispielloses Wagnis eingegangen. Nicht das Matterhorn oder die Monte Rosa. Nein, den Mount Everest haben sie sich ausgesucht. Aber richtig vorbereitet gewesen sind sie eigentlich nicht.
Die ganze Expedition hat ja nur ein paar tausend Dollar gekostet. Jeder hat aus seinem Sackgeld etwas gezahlt. Wir hatten fast keine Ausrüstung gehabt. Es war wirklich einfach ein Gang ins Unbekannte gewesen, ohne Material, ohne Kenntnis und ohne Bewilligung.
Achtung, fertig, los, hat es geheissen. So etwas kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Die drei sind dann praktisch am nächsten Tag abgereist nach Kathmandu. Ich musste mich noch abmelden. Ich war dort gerade im Schuldienst und habe meinen Militärrucksack genommen, Bergschuhe drin, einen Pullover, sofort ein Flugzeug bestellt nach Delhi. In Delhi habe ich müssen ein paar Tage warten, bis endlich das Flugzeug nach Kathmandu ist. Das war, glaube ich, nur einmal pro Woche, irgend so DC-3. Ich bin angekommen in Kathmandu. Die drei waren schon abmarschiert. Sie hatten dort noch ein paar Träger. Und einer hat auf mich gewartet. Und hat gesagt, so, los, nichts wie weg. Wir müssen die wieder einholen. Gerade vom Flugzeug ist es losgegangen.
3 Wochen hat der Anmarsch an den höchsten Berg der Welt gedauert. Das einzige Thema, die chinesischen Grenzposten.
Wir waren dort im Gongjumba-Gletscher und haben vorgegeben, den unbestiegenen 7000er zu besteigen an der Grenze zu Tibet. Und wir waren vollkommen allein dort.
Und das Gefühl, etwas Illegales zu machen, das haben die vier einfach und immer wieder verdrängt. Und wenn wir Hans-Peter Dutle über die Ausrüstung gehört reden, läuft es einem kalt den Rücken ab.
Wir hatten zwei Zweierzelte. Ich war immer mit dem Jungen zusammen in diesem Zelt. Es war sehr eng. Eine Windjacke, eine Windhose und Stigisen als Schuhe hatte es. Lächerlich natürlich. Sogenannte Korea Boots, also Gummistiefel, wie man es heute braucht zum Fischen. Sie haben beschlossen, das zu nehmen, weil die wasserdicht sind. Und Händchen und so kleine blöde Gasfläschchen. Und haben Tee gemacht. Und es hat, das war eine Neuerung gerade damals, in Büchsen so Trockenfleisch gehabt, wo man im Wasser kochen konnte. Wir hatten tatsächlich Schlafsäcke gehabt. Ganz schwere, altmodische. Und das Schlimmste, nur so Luftmatratzen, die man jeden Abend aufblasen musste. Das sind die, die man damals eben so am Strand hatte. Praktisch nach einer Stunde haben die ein Loch gehabt und sind wieder leer gewesen. Wir haben zwar so ein Velo-Reparatur-Set gehabt, das wir dann am nächsten Tag wieder aufgeklebt haben. Es hat nie funktioniert. Am Schluss sind wir einfach auf den Stein gelegen und haben wirklich sehr kalt gehabt.
Es ist für die vier schon im Basislager klar geworden. Der Aufstieg, der wird den Keiszucker schlecken. Extrem tiefe Temperaturen, Wind, der nervt. Die vier Bergsteiger haben sich trotzdem von ihrem Plan nicht abbringen
lassen. Wir alle vier haben gesagt, so, jetzt wird das einfach durchgezogen. Wir hoffen, dass uns die Chinesen nicht verwünschen. Wir hoffen, dass wir nicht abstürzen und dass wir einfach lebendig zurückkommen und auch nicht verhungern, weil wir ein bisschen zu wenig zu essen hatten. Wir haben es einfach riskiert.
Volles Risiko. Auf Teufel komm raus. So sind die vier Bergsteiger los. Rückblickend schütteln wir den Kopf und das nicht zum letzten Mal. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufgegangen ist oder sogar noch früher, das gleiche Prozedere.
Am Morgen hat der eine oder der andere Schnee holen und hat wieder Tee gemacht. Und so hartes Brot haben wir gehabt und dann ist es wieder losgegangen. Wir sind einfach stur, wie in einem Krieg, fast vorwärts gestapft, einfach Richtung Everest. Wir mussten auf der nepalesischen Seite einen extrem schwierigen Eisfall drauf, da haben wir eine Woche gehabt, und dann der West-Trombuk-Gletscher ab, der Haupt-Trombuk quer und der Ost-Trombuk wieder drauf bis zum Nordsattel. Also das war eine ganz klare Route.
Ein beschwerlicher und gefährlicher Aufstieg, vorbei an Gletscherspalten und Eislawinen, runter, rauf und immer wieder runter und rauf. Alle vier sind emotional an die Grenzen gekommen. Aufgeben haben sie trotzdem nicht wollen.
Wie dramatisch die Expedition von Hans-Peter Duttle weitergegangen ist und warum er für eine politische Eiszeit mitverantwortlich war, gerade im dritten Teil vom heutigen Menschen und Horizonte.
You don't mean it. You say you're sorry, then you go back and do it again. I don't need this. Try to live and learn. But I'm sick of getting burned. Nug on the weeds along. Been waiting.
Ready Gun. Das ist Musik aus Bern. Anshel, da bei uns auf SRF 1. Es ist gleich 15:30. SRF Verkehrsinfo von 15.28 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 4 km Stau und 45 Minuten Wartezeit. Dann in Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affolten stockender Verkehr. Sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Dann in Graubünden auf der A13 Richtung Sargans zwischen Landquart und Mainfeld. Sowie auf der Hauptstraße zwischen Flims West und dem Trientunnel stockender Verkehr wegen Bauarbeiten. Schließlich noch im Tessin auf der A2 Chiasso Gotthard in Höhe Autobahnanschlussstelle Mendrisio in beiden Richtungen Stau. Vier verrückte, schlecht ausgerüstete Bergsteiger am Mount Everest. Heute würden alle Alarmglocken läuten, aber 1962 hat die illegale Expedition ihren Lauf genommen. Nach dies nach haben die vier Alpinisten ihre Zeltlager aufgebaut, sind immer wieder rauf und runter gelaufen und haben so nach dies nach immer mehr Material in die Höhe gebracht. Genau so, wie es die Expeditionen auch noch heute machen. Langsam, aber sicher ist es spitz geworden. Warum, erzählt der Hans-Peter Dutle gerade selber im dritten Teil von «Menschen und Horizonte».
Am Anfang sind wir jeden Tag dreimal gelaufen. Nachher ist der Proviant langsam hat er abgenommen. Wir haben auch für eine Rückkehr Proviant zurückgelassen. Am Schluss haben wir es dann geschafft, alles in einem Zug mitzunehmen. Es waren sehr schwere Rucksäcke, aber wir waren bestens akklimatisiert. Also das Gewicht und der Weg war eigentlich kein Problem.
Sorgen gemacht hat ihnen die fehlende Bewilligung für den Trip. Bergsteigen und sich gleichzeitig verstecken, das geht fast nicht. Vor allem auf dem grossen Rombuk-Gletscher nicht, erinnert sich der Hans-Peter Dutli.
Dort war die Gefahr, dass wir in Sichtweite waren vom Rombuk-Kloster, das ja damals von den Chinesen besetzt war. Und wenn die uns gesehen hätten mit dem Feldstecher, wäre es sowieso fertig gewesen. Und es hat wahrscheinlich ein böses eingenommen. Drei Amerikaner waren nicht gerade das, was die Chinesen geschätzt haben. Wir sind aber dort unbehelligt durchgekommen und einer der Ostrombuk-Gletscher wieder rauf und dann ist es nur noch aufwärts gegangen.
Der Mount Everest hat diesen vier seine kalte Schulter gezeigt. Heikel und immer gefährlicher ist es geworden. Auf einer Höhe von etwa 7000 Meter ist es dann passiert.
Es sind zwei ausgerutscht. Von einer sehr steilen Eisplatte ist der eine weg und hat der andere am Seil mitgezogen. Sie sind also vom Nordsattel abgestürzt. Wir haben nichts mehr gewusst von ihnen, es war ja dunkel gewesen.
Und trotzdem war noch ein Schutzengel unterwegs gewesen. Schon am anderen Tag sind alle vier wieder zusammen gewesen.
Sie sind am nächsten Tag aufgekommen. Der eine hat ein gebrochenes Rippli gehabt, eine Hirnerschütterung, innere Verletzungen. Aber es war klar, dass wir weitermachen, tot oder lebendig, weil jetzt sind wir ja erst angefangen am Fuss des Everest und dann gewusst, jetzt gehen wir gerade aufs Ganze.
Und wirklich aufgeben hätte niemand wollen. Noch niemand, muss man sagen.
Es war der absolute Wille. Wir wollen einfach dort rauf. Punkt. Es wird nicht studiert, ob das gescheit oder schlecht war. Es war auch Verzweiflung. Der Einzige, der bremste, das bin ich. Und habe gesagt, hört, mit den Verletzungen, die der eine hat, ist es eigentlich klar, dass wir langsam zurück müssen. Ich studiere sogar, und das hat sie ganz verrückt gemacht, ob wir nicht bei den Chinesen Hilfe holen auf das Risiko, dass wir verschossen werden, weil der Verletzte ist sehr schlecht gewesen, den wollen wir ja lebendig rausbringen. Aber das hat nur böses Blut gegeben und es war klar, es geht weiter.
Sie haben das Schicksal herausgefordert. Und unter dem Nordsattel ist es dann so rausgekommen, wie es rauskommen musste.
Dort oben kommt man dann in die Felsen und die haben eine leichte Einschicht gehabt und dort ist der Verletzte, ist dann super wieder ausgerutscht und ist hunderte von Metern die Felsen drab gerutscht. Aus irgendeinem Grund ist er dann nicht ins Bodenlose gestürzt, hat sich an einem Zelt heben. Er ist dann noch aufgekratzt gewesen, es hat angefangen Infektionen gegeben, er hat angefangen halluzinieren. Und dann ist eigentlich klar gewesen, das war's. Jetzt müssen wir zurück, weil jetzt ist der eine eigentlich am Sterben und der andere, der mit ihm abgestürzt war, war auch sehr schlecht zu Weg.
Ein Absturz gerade ins Zeltlager runter, wo man sich noch mit letzter Kraft hat an einem Zelt heben konnte. Glück im Unglück. Zum zweiten Mal. Und dann die Sicht, dass jetzt muss fertig sein muss. Und für den Hans-Peter Dutli der ganz persönliche Traum geplatzt ist.
Mein Traum war nicht der Gipfel, weil das habe ich gewusst, 8800 ohne Sauerstoff. Das war damals für zweitklassige Alpinisten jenseits gewesen. Aber ich habe immer noch gehofft, Zeichen, Zeugnis zu sehen von dem Mallory und Erwin, die mich sehr fasziniert haben. Ich wusste, die liegen irgendwo hier. Halt den ganzen Tag, wenn ich mit dem schweren Feldstecher gespiegelt. Am Schluss haben wir gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir alle zu vierten, das ist mir klar gewesen, wir müssen zusammenbleiben, dass wir zu vierten rauskommen.
Der Hans-Peter Dutli hat sich von dann an um den schwer verletzten Bergkollegen gekümmert.
Ich bin in einem Anfall von unerklärlicher Selbstlosigkeit, habe ich sogar meinen Rucksack zurückgelegt, mit Schlafsack und allem, und habe nur noch seinen Rucksack gedreht. Später habe ich das dann gebüßt, weil ich musste auf dem wochenlangen Rückmarsch praktisch nur in den Kleidern auf dem Boden schlafen von diesem Zelt, weil ich kein Material mehr hatte. Und habe das dann sehr bedauert, meine Grosszügigkeit. Es hat mir dann wirklich fast gelenkt, zu verlieren.
Ein beschwerlicher Abstieg ist es geworden, mit einem Minimum an Material.
Wir hatten am Schluss kein Seil mehr gehabt, nur noch einen einzigen Pickel über riesige Gletscherfelder. Es war immer haarscharf an einem Absturz gewesen. Wir sind dann mit Ach und Krach sind wir runtergekommen in das sogenannte Basislager.
Und dort das erste grosse Aufschnaufen. Aber noch war es noch nicht geschafft gewesen. Die letzten Kraftreserven mussten noch angezapft werden.
Wir sind dann mit letzter Kraft bis ins erste Sherpa-Dorf gekommen. Wir sind natürlich gesucht worden von den Amerikanern. Wir haben nicht gewusst, dass wir in Tibet sind. Und dann war für das nächste Jahr eine amerikanische Everest-Expedition geplant gewesen. Und der Leiter ist gerade mit einem Helikopter gekommen und hat die drei Amerikaner gerade mitgenommen. Und die sind noch praktisch am nächsten Tag ausgeflogen worden, weil die Chinesen haben angefangen zu reklamieren.
Und von einem Tag auf den anderen war der Hans-Peter Dutli allein gewesen. Und schon ist der Schweizer Bergsteiger, hartnäckig wie er ist, wieder im alten Fahrwasser gewesen.
Ich habe gesagt, jetzt will ich nicht heim. Was ist denn heim? Wieder das alte Leben von Verzweiflung und Sinnlosigkeit und Perspektivlosigkeit. Ich bleibe bis zum Tod jetzt in diesem Kumbu und gehe wieder auf den Everest. Also ich habe dann angefangen, ein bisschen durchdrüllen.
Nach 3 Wochen ist der Schweizer Aussteiger in den nepalesischen Tälern rumgegangen, bis dann jemand anders entschieden hat.
Irgendwann ist dann der Befehl gekommen, ich sei illegal nicht nur in Tibet, sondern auch in Nepal. Und ich soll sofort kommen, ich werde wahrscheinlich sowieso verhaftet. Zum Glück hat dann ein Schweizer gute Beziehungen gehabt und hat gesagt, ich soll sofort nach Kathmandu kommen. In Kathmandu musste ich mit ihm zum Minister gehen, mich entschuldigen. Ich habe mich dann dumm gestellt und gesagt, ich hätte gar nicht gewusst, dass wir in Tibet gewesen sind. Ich war ja nur als Träger engagiert gewesen. Und dann habe ich den Befehl gekriegt, mit dem nächsten Flugzeug einfach zu verreisen. Ich bin dann nach Indien und habe dort ein Frachtschiff genommen und einfach möglichst lange nicht heimgehen. Aber irgendwann bin ich dann wieder in der Schweiz gelandet.
Und da in der Schweiz hat es erst recht ein Comedy gegeben. Politisch und privat.
Die nepalesische Regierung hat den Kumbu gesperrt für ein paar Jahre. Der Everest sowieso. Die hat gesagt, wir wollen keine Spinner mehr, die uns ein Problem geben mit den Chinesen. Die Chinesen haben reklamiert, dass hier Spionen nach China gehen. In der Schweiz hat es nur ein ganz böses Blut gegeben, weil der Vater Dirnfurt, das ist der sogenannte Himalaya-Papst, der war in der Schweiz, ist ein Schweizer. Und der hat natürlich eine riesen Zorn auf mich gehabt, weil ich mit den Amerikanern die Expedition von seinem heißgeliebten Sohn infrage gestellt habe. Und er hat einen ganz bösen Bericht im SAC-Heft geschrieben, dass sie einfach unverantwortlich und kriminell war. Und damit war eigentlich meine Karriere als Alpinist in der Schweiz beendet gewesen.
Der Hans-Peter Dutle war also für eine politische Eiszeit mitverantwortlich gewesen und unter den Bergsteiger eine Persona non grata, also irgendwie ein Geächteter gewesen. Wie der 76-jährige Schweizer heute seinen Trip und das Bergsteigen ganz allgemein anschaut, das erfahrt ihr im 4. und letzten Teil von der Sendung «Menschen und Horizonte».
Que te haga mujer, dime luna de plata. hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el oro.
Sonntag hier bei uns auf SRF 1, es war 20 vor 4 Uhr. Eine illegale Expedition am Mount Everest, wo die Teilnehmer knapp am Tod vorbei sind, eine fast irrsinnige Suche nach dem Sinn vom Leben, ein junger Mann, der 1962 zusammen mit drei Amerikanern alles auf eine Karte gesetzt hat, das ist der Schweizer Bergsteiger Hans-Peter Duttle. Rückblickend habe irgendwie alles seinen Sinn, hat er Tommy Dettwiler kürzlich verraten.
Ob er dazumal vor mehr als 50 Jahren einfach ein gesponniger Aussteiger gewesen war, will Hans-Peter Duttle heute nicht beurteilen.
Gut, den Ausdruck hat es damals ja gar nicht gegeben. Ob man das als Aussteiger oder als ein Psychopath anschauen will, das kann jeder für sich entscheiden.
Sicher sei, er sei ja so behandelt worden. Und das hat ihm schon wehgetan. In geordnete Bahnen hat sich Hans-Peter Duttle aber trotzdem nicht zwängen. Seine Liebe zu menschenleeren Gegenden und die Faszination fürs einfache Leben war zu gross gewesen. Es hat ihn weitergetrieben.
Also nach der Rückkehr vom Everest ist es sehr kalt menschlich um mich geworden, eben weil man mich energisch abgelehnt hat von allen Seiten, auch im Freundeskreis, im Bergsteigerkreis. Meine Bergsteigerkollegen haben mich abgelehnt. Ich hatte zum Glück noch meine Eltern gehabt, meine Mutter, die wirklich liebevoll zu mir geschaut hat. Ich habe dann sofort wieder an von Schule gehen. Ich habe Geld gebraucht. Ich wusste, das Studium hat keinen Sinn, es kommt zu nichts. Und sobald ich eben das Geld im Sack habe, bin ich zu den Inuit abgereist.
Der Hans-Peter Duttle ist als sogenannter Entwicklungshelfer auf Kanada. Er hat jahrelang unter einfachsten Bedingungen bei den Ureinwohnern von Kanada gelebt. Daheim war die verrückte Everest-Expedition aber noch lange ein Thema gewesen. Wenn auch im negativen Sinn.
Etwa die habe ich mit Leuten in der Szene geredet und die haben einfach gesagt, das war wirklich eine Sauerei gewesen und es war fahrlässig gewesen und du hast im Grunde noch gar kein Recht gehabt zu gehen. Und dann muss ich natürlich nicken und sagen, ja, ich habe mich ja gar nicht als Bergsteiger, schon gar nicht als Extrembergsteiger betrachtet und so gesehen war es ein Selbstmordversuch gewesen und ich habe Verständnis, dass das böses Blut gegeben hat.
Böses Blut, eine Ächtung, die sogar heute über 50 Jahre später noch spürbar sei.
Ich glaube, die ist jetzt immer noch, ich bin zwar Mitglied vom Alpenclub, aber ich glaube, auch dort ist immer noch kein Verständnis dafür. Allerdings ist doch einmal ein Bericht gekommen, wo ich sehr geschätzt habe, dass es doch zur Kenntnis genommen worden ist.
Und zu Amerika, wo ein Buch über die verrückte Expedition rausgekommen ist, ist die Geschichte von diesen vier verrückten Bergsteigern plötzlich wieder ein Thema. Der Hans-Peter Dutli kommt immer wieder Reaktionen über.
Ich habe aus Amerika immer wieder Rückmeldungen, gerade in der Jugend, und das freut mich sehr, merkt man langsam, dass der Materialalpinismus eigentlich auch nicht richtig glücklich macht und dass man sich wieder sehnt, mit einfachster Ausrüstung einfach zu gehen in abgelegene Gebiete. Und darum ist das Buch, das ja der Trent geschrieben hat, «Vier gegen den Everest», ein kleines Kultbuch geworden, wie das ist, wenn vier sogenannte Spinner einfach gehen, unabhängig von Gesetz und Reglement und Bewilligungen, einfach auf eigene Faust abhauen mit praktisch null Ausrüstung und schauen, ob sie das Leben überstehen.
Ein Stück weit also eine späte Genugtuung für den Hans-Peter Dutli. Aber schönreden will er nicht. Er hat auf seine Art für den Ego-Trieb gebüsst.
Rückblickend muss ich sagen, es hat mich geschwächt. Weil dadurch bin ich eigentlich total auseinandergefallen. Weil ich habe ja gemerkt, ich schaffe es nicht, auch in abgelegenen Gebiet wie Tibet durchzuhalten. Ursprünglich wollte ich ja dort bleiben. Und es hat mich wirklich erschüttert, noch mehr in die Verzweiflung getrieben. Erst dann bei den Inuit, wo ich dann den warmen Empfang gekriegt habe, habe ich dann langsam wieder den Boden unter die Füße gekriegt und gemerkt, doch, der kann ich leben. Es gibt zwar nur rohes Fleisch und so, aber das gibt mir doch einen Lebenssinn.
Endlich hat der Schweizer Boden gefunden und auch eine Einstellung zu seiner Jugend und zu dem, was man heute als Jugendsünde bezeichnen könnte, nämlich die waghalsige Expedition auf den Everest.
Das war die notwendige Flucht gewesen. Ich weiss wirklich nicht. Manchmal überlege ich mir, was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht gegangen wäre. Ich war in einer absolut verzweifelten Lage gewesen. In diesem Sinn war es lebensrettende Massnahme gewesen.
Er hatte rückblickend gar keine andere Wahl gehabt. Sein Charakter hat ihn auch nach dem Everest-Abenteuer weitergetrieben. Weg von austrampelten Pfad. Der Hans-Peter Dutli analysiert heute seine Weiterreise nach Kanada ins ewige Eis von der Arktis so.
Ich wollte einfach weg. Aber wenn ich schon weggehe, dann wollte ich dann also wirklich meine Ruhe haben. Dann wollte ich meine, heute sagt man so gross, Visionen erfüllen. Meine Vision war, in eine Welt zu gehen, wo es keine Menschen hat. Weil ich habe wirklich genug von den Menschen, von der westlichen Zivilisation, Konsum, Autos und so weiter. Dort, wo es nur noch entweder keine Menschen hat oder Menschen, die noch im Einklang mit der Natur leben. Und das ist die Arktis tatsächlich gesehen.
12 Jahre hat der Schweizer Hans-Peter Dutli in Kanada bei den Inuit gearbeitet. Aber er ist ein Suchender geblieben.
Immer nach 2, 3, 4 Jahren bin ich ausgelaugt gewesen von diesem Leben in der Arktis. Das Fleisch, auch die Büchsen essen, die langen, dunklen Winter, das war auch für mich manchmal zu viel gewesen. Ich bin dann immer wieder nach Bolivien, hatte dort Freunde gehabt, oder auch nach Peru, manchmal auch in die Schweiz. Und habe immer gemerkt, in der Schweiz, da bin ich nicht daheim. Und bin dann wieder zu den Inuit gegangen. Später habe ich dann eben für das Fastenopfer und Caritas Anstellungen gekriegt. Unterrichtsanstellungen, Ausbildungsanstellungen in Peru, Bolivien, weil ich ja bestens Spanisch konnte. Ich habe dann sogar kurze Einsätze gemacht für die ETSA, zuerst in Nepal und dann in Honduras. Und irgendwann bin ich dann in die Schweiz zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, ich kann ja meine Wurzeln nicht verleugnen. Ich kann ja nicht der gleiche tun, ich sei ein Inuk oder ein Indianer. Ich bin doch ein Schweizer. Also im Alter zurück zu den Wurzeln und jetzt bis ich das durch. Und jetzt mit gegen 80 dann, irgendwann, kann ich sagen, gut, ich sage Ja zur Schweiz und bin bereit, jetzt mein Leben hier zu beenden.
Was ist denn der frühere Aussteiger heute?
Heute ist er ein alternder Pensionär, der sich aber sehr viel Gedanken macht, studiert, die Welt beobachtet, bedenkt auch Angst über die Entwicklung von der Menschheit, von der Natur und sich mit diesen Gedanken eigentlich täglich auseinandersetzt.
Aber er hat Boden gefunden. Und das spürt man, wenn man mit dem Hans-Peter Dutli zusammensitzt. Er macht einen ehrlichen, abgeklärten und gleichzeitig zufriedenen Eindruck. Obwohl er ein kritischer Zeitgenoss geblieben ist. Er leidet nicht mehr unter sich. Und so könnte man sagen, alles aus Verrücktesten hat sich gelohnt. Der Hans-Peter Dutle ist und bleibt streng mit sich selber, hat hohe Ansprüche an sich, steckt aber den Zaun für alle anderen weit. Er ist glücklich und angekommen in der Schweiz.
Auf eine Art bin ich heimgekommen, bin ja zwar nicht hier geboren, auch die ersten Jahre nicht, aber ich spüre jetzt, ich bin ein Schweizer, kulturell, genetisch, egal wie, also bin ich hier daheim, jawohl.
Der Hans-Peter Dutlich also auf ein spannendes, ein verrücktes, ein schräges und irgendwie doch erfülltes Leben zurückschauen. Eins mit einem Happy End, wie man so will. Auch wenn es eigentlich nichts anderes als eine lange Suche war. Für euch hat der Hans-Peter Dutle übrigens auch sein Fotoarchiv aufgetan, zum ersten Mal. Auf srf1.ch haben wir eine Fotogalerie aufgeschaltet mit Fotos von dieser verrückten Everest-Expedition am Mount Everest von 1962. Fotos aus einer anderen, faszinierenden Zeit, wo man eben, wie sie denn, mit Stiefeln, Gummistiefeln auf dem Mount Everest hat wollen. Das war die Porträtsendung «Mensch und Horizonte» über den früheren Bergsteiger Hans-Peter Dutle. Redaktion von dieser Sendung, Tommy Dettwiller. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear. All of honesty, but you put the way to the truth when you say all you need is love. Living with good and bad, I always looked up to you. Now we're left cold and sad by someone, the devil's best friend, someone who offended. William White, Nobody's Perfect.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.